Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 264. Heute mit der Vorschau auf WWE Clash of Champions 2019, logischerweise. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir da ist heute der Kai. Wunderschönen guten Tag.
Wunderschönen guten Tag. Und ich sag mal, ich bin ja für meinen Übermut bekannt und dass ich mich auch mal selber lobe, aber ich finde, heute muss man auch mal dich loben, mit was für einem Einsatz du hier die Aufnahme mit mir durchziehst.
Ja, wer sich wundert, dass ich vielleicht ein bisschen anders klinge, als das sonst der Fall ist, das liegt einfach daran, weil ich gerade im Urlaub bin, im schönen Sanford, leider heute im sehr, sehr verregneten Sanford. Und ja, ich habe unser kleines Ansteckmikrofon mitgenommen. Ich habe dich quasi hier mit Kopfhörern von meinem Handy irgendwie in der Leitung. Es ist mal eine etwas andere Art von Podcast. Also auf dem Hotelzimmer quasi, so wie du das letztes Mal in Kanada gehabt hast.
Genau. Heute ist Toronto Reverse.
Genau. Und nicht ganz so weit weg, weil es ja dann doch nur Sunfall ist. Aber wie gesagt, wenn ihr das ein oder andere Pfeifen durch die Fenster hört, es ist hier Sturm, es ist Regen und meine Freundin liegt hier hinter mir auf dem Bett und liest. Wenn da irgendwelche Geräusche im Hintergrund kommen, bitte ich das zu entschuldigen. Es ist nicht meine Schuld. So, auf jeden Fall haben wir den nächsten WWE Pay-Per-View vor der Brust. WWE Clash of Champions natürlich. Und dem werden wir uns hier gleich widmen. Mit der Vorschau, wir sprechen natürlich alle Matches durch. Wir nehmen den Podcast hier am Mittwochabend auf. Zum jetzigen Zeitpunkt ist noch keine Kick-Off-Show announced, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Richtig, Kai?
Genau. Aber es gibt ja wieder so die üblichen Verdächtigen, könnte man fast sagen, ne?
Genau das.
Die man irgendwo drin haben wird.
Ja, genau das. Also da werden wir auch gleich drüber plaudern. Ganz kurz hier nochmal natürlich der Hinweis, ne, wenn ihr gerne mehr von uns hören möchtet, dann schaut natürlich gerne bei uns auf unseren Supporter-Kanälen, auf Patreon, auf Steady vorbei. Da ist jetzt zuletzt ein Bonus-Video Podcast online gegangen vom Shaggy und mir, der Head Talk, die erste Ausgabe. Die erscheint auch am Freitag auf dem normalen YouTube-Channel. Ansonsten jede Menge Kram, den es dazu zu hören gibt. Schaut da gerne vorbei, wenn ihr uns da ein bisschen unterstützen möchtet. Ansonsten würde ich sagen, starten wir aber hier gleich durch. Bevor ich vergesse, erstmal noch ganz groß Dankeschön an all die Leute, die uns hier beim CM Punk Podcast Feedback geschickt haben. Also wir hatten offensichtlich Spaß dabei, der Kai ganz besonders.
Oh ja, also auch die. Ja, ich war so heiß auf die Kommentare. Ne? Ich habe, als der Podcast rauskam, habe ich, glaube ich, jede halbe Stunde mal auf YouTube in die Kommentare geguckt und ich fand's auch einfach geil. Auch die Tweets und bei Instagram, wenn mir Leute auch noch privat geschrieben haben und sowas. Also ich war ja wirklich gehypt auf das Ding und auch, wie viele geschrieben haben, oh, CM Punk, einer meiner Favoriten. Also man merkt auch nach so vielen Jahren, die CM Punk-Liebe im Wrestling-Universum ist noch sehr groß.
Die ist auf jeden Fall noch sehr da, muss man sagen. Und auch, wie gesagt, anscheinend hat euch der Podcast ausgesprochen gut gefallen. Das ist ja auch super für uns. Wir haben da ja auch 2,5 Stunden unseres Lebens rein investiert, um es mal so auszudrücken. Uns hat auch megamäßig Spaß gemacht. Und da nochmal ganz, ganz großes Dankeschön an all, die uns da geschrieben haben. Ja, Kai, dann lass mal hier loslegen mit dem mit der Review. Erstmal die übliche Frage, die ich hier vor so einer Preview natürlich, ich habe wieder Review gesagt versehentlich, natürlich vor der Preview. Und die übliche Frage, die ich hier immer vor so einem Vorschau-Podcast hier stelle, ist ja, Kai, wie gehypt bist du denn auf den Event?
Der Hype ist gar nicht so groß diesmal, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß gar nicht, warum, weil ich, also ich finde die Card, die liest sich eigentlich sehr gut, die liest sich spaßig. Und da sind auch viele Matches, auf die ich Bock habe, aber trotzdem ist mein Hype prinzipiell nicht so groß, aber ich freue mich irgendwie, dass wir, also ist zwar irgendwie ein 0815 Konzept, aber ich freue mich sehr darauf, dass wir mal alle Titel verteidigt bekommen an einer Nacht. Also gerade genau. Jetzt auch in der Zeit, in der wir so viele haben. Ich glaube, das wird ganz witzig und du hast ja gesagt, wir haben Mittwoch. Deswegen bin ich mal gespannt, wie da noch die Verteidigung von einem 24/7 Championship irgendwie reinrutschen wird, weil der muss natürlich auch verteidigt werden an so einem
auf
Abend.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, natürlich ist ja auch ein Titel von WWE, entsprechend sollte der auch irgendwie auf der Card landen. Was ich ein bisschen ulkig finde, ist, alle Titelwelle werden verteidigt und es gibt Roman Reigns gegen Eric Rowan.
Ja, das so. Ist wahr. Ja, gut. Aber das ist ja irgendwie so eine Fehde, die verstehe ich auch einfach nicht. Ich glaube, die haben auch einfach irgendwann gesagt, gucken jetzt einfach mal, was passiert und dann ist das dabei rausgekommen. Die musste jetzt dann auch irgendwo zu Ende erzählen und immerhin kriegt sie dann auch irgendwo so sein, in Anführungsstrichen, großes Ende, weil sie wurde jetzt ja doch schon über 5, 6, 7 Wochen irgendwie geschrieben.
Auf jeden Fall, eben Fury, auf jeden Fall. Ich finde es eben nur so witzig, dass man Clash of Champions macht und dann ist ausgerechnet Eric Rowan mit auf der Card in dem einzigen Match, was irgendwie nicht so recht zusammenpasst zu dem Konzept. Aber naja, lass uns trotzdem einfach mal hier so die Card durchgehen und vor allem dann so mit unserer imaginären Kickoff-Show starten. Und unsere imaginäre Kickoff-Show, glaube ich, startet bei uns beiden wohl mal wieder mit dem Match um die WWE Cruiserweight Championship. Und es ist ein Triple-Threat-Match diesmal, oder?
Ja, also es ist ja so das typisch gesetzte Kickoff-Show-Match. Muss auch hier sagen, dass mich das dieses Mal relativ kalt lässt. Also so auf einen Oney Lorcan hatte ich noch mehr Bock, aber ich finde es auch wieder mal gut. Und das ist eine Sache, die mag ich irgendwie an Tour of Five. Also letztendlich kannst du auch sagen, da darf jeder mal irgendwie ran. Also das könnte jetzt auch negativ verkaufen. Aber ich finde es eigentlich gut, dass jeder mal so auch bei einem Pay-Per-View, egal jetzt ob Kickoff-Show oder nicht, zeigen kann, was er drauf hat. Und du hast das letzte Mal irgendwie dann Oney Lorcan, jetzt hast du hier Humberto Carrillo und Lince Dorado. Also das, warum denn nicht, ganz ehrlich? Also ich finde es dann auch irgendwie mal gar nicht so schlecht, dass du auch Leute von der Lucha House Party, was ja eher so ein Fun-Fun-Fun-dummes Gimmick ist, in Anführungsstrichen ernstere Matches packst. Also jetzt auch hier ein Grand Metalik gegen Rey Mysterio hat auch Spaß gemacht. Der konnte auch seine Aktion zeigen. Und wenn jetzt hier nochmal so ein Lince Dorado seine Aktion zeigen kann, ey, ist doch cool, oder?
Es ist auf jeden Fall natürlich eine relativ bunte Mischung, die wir hier haben. Ne? Also Drew Gulak, dieser Hard-Hitting und sehr Ground-Based-Guy, dann irgendwie gegen einen Humberto Carrillo und einen Lince Dorado, die ja dann doch beide eher dem High-Flying irgendwie hier verschworen sind. Dazu gibt es ja auch noch die Geschichte, dass ja Gulak früher mal sowas wie der Mentor von Carrillo gewesen ist. Und das passt dann irgendwie schon ganz gut zusammen, finde ich. Also es ist jetzt auch gerade, ich muss sagen, ich habe jetzt zu Humberto Carrillo zum Beispiel jetzt nicht so den Riesendraht. Lince Dorado mag ich ganz gern, Drew Gulak finde ich super. Ich erwarte mir hier einfach ein schön flott geführtes Match, schönes Triple Threat Match, auch eben mit den spektakulären Aktionen. Und wir haben uns jetzt zuletzt ein bisschen, ja nicht beschwert, aber haben ja auch gesagt, so ja, vielleicht ein Drew Gulak repräsentiert nicht genau das, was 205 Live irgendwie auch hauptsächlich auszeichnen soll, nämlich dieses High-Flying. Und ich glaube, die drei zusammen, die können hier schon ganz gute Match-Konstellation und Match-Führung abliefern, sodass das einen abholt. Also ich sehe das wirklich als so eine Art Kickstarter in die Show. Ja, so persönliche Bedeutung ist jetzt für mich nicht so extrem da, abgesehen von Drew Gulak, den ich wirklich sehr, sehr mag. Aber das wird auf jeden Fall ein gutes Wrestling-Match. Also insofern passt das eigentlich hier für mich.
Genau, also tut keinem weh, ist gut. Machst 10 Minuten oder sowas, 8 bis 10 Minuten, schnelle Action und dann fertig. Also wirklich,
warum genau nicht? Genau das. Ja, sehe ich ganz genauso. Und plus, ich glaube, es ist jetzt auch der erste Pay-Per-View-Auftritt für Humberto Carrillo. Ich bin mir relativ sicher, dass,
ja,
oder?
Ich glaube schon, ja.
Ich weiß auch nicht, ob Lince Dorado so aus dem Stegreif, ob der dabei schon mal gewesen ist.
Ja, die wurden doch von irgendeinem Big Man-Pack gemacht.
Ja, das stimmt. Der war schon mal in Form der Lucha House Party dabei. Ja. Deswegen, das kann man so machen, auch um den Jungs hier auch noch mal so ein bisschen Spotlight zu geben. Spotlight,
ja.
Ja, ne? Und insofern schauen wir einfach mal, was dabei rauskommt. Ich denke, das wird ein unterhaltsames Ding. Auch wenn wir dann im Nachgang wahrscheinlich sagen werden, so, ja, hätte vielleicht noch mehr Bedeutung haben können oder was auch immer. Aber so ist das nun mal mit der Cruiserweight Division. Ich glaube, das müssen wir eben auch dem zugestehen. Tour 5 Live spielt nun mal nicht die ganz, ganz große Rolle. Und deswegen wird das Ding hier auch wieder im Kickoff-Segment landen. So, ja. Nächstes Match
und
dann.
Und Gulak verteidigt.
Und genau, unsere Tipps natürlich. Ich tippe auch darauf, dass Gulak hier verteidigen wird. Alles andere wäre Wahnsinn, um es mal so auszudrücken. Machen wir weiter. Wir haben das Match um die WWE Women's Tag Team Championship zwischen Alexa Bliss und Nikki Cross, den Champions auf der einen Seite, und Fire and Desire, also Mandy Rose und Sonya Deville auf der anderen Seite. Jo, es gab ja mehrere, es gab ja ein Match zwischen diesen beiden Teams schon. Das haben dann Fire and Desire gewinnen können. Es war ein Non-Title-Match, entsprechend sehr simpel aufgebaut hier. Und ich muss dich auch wieder fragen, wie ist hier deine Emotion vor dem Match?
Ja, ich sag mal, es ist ja schon mal gut, dass das Ding irgendwie einen Aufbau hat. Jetzt aber auch wieder bei der aktuellen SmackDown-Ausgabe mit diesen Mandy Rose. Natürlich hat die so dieses, ja, hier, ich bin halt schon irgendwie vom Aussehen her die geilste Gimmick. Aber dann auch diese Promo, ja, hier Nikki Cross, guck mal, wie hässlich du bist und du wirst nie so aussehen wie ich. Ja, weiß ich nicht, ob ich das jetzt in 2019 auch noch brauche. Also, ich habe halt mein Problem damit, dass, wenn Leuten nichts einfällt, dann werden Frauenfäden immer so zu diesen Diva-Bitchy-Fäden. Und das hast du, also das ist auch irgendwo der Manny Rose-Charakter, wenn du mal ehrlich bist, ne?
Absolut.
Aber das ist dann halt doch eher so ein Diven-Charakter von früher. Und ja, ist okay, wenn du das so machst, aber ich brauch's nicht und es ist mir auch egal. Ich möchte hier das Alexa Bliss und Nikki Cross verteidigen, weil ich finde, dass die eigentlich ganz gut zusammen wrestlen. So kannst du auch eine Alexa Bliss ein bisschen schützen, weil die doch schon sehr verletzungsanfällig ist. Und ja, also einfach Verteidigung, dann ist gut.
Ja, sehe ich ganz genauso. Ich fand jetzt auch, was da in Storyline hier eingebaut worden ist, hat mich auch nicht 100% überzeugt. Ich mag Sonya Deville irgendwie ganz gern. Ich finde auch, dass Sonya und Mandy ja irgendwie ganz gut als Team funktionieren. Der Aufbau hier für die Fehde, der war mir ein bisschen zu platt. Alexa Bliss und Nikki Cross, habe ich ja schon vor längerer Zeit gedacht. Die mag ich irgendwie ganz gerne, einfach als dieses Odd-Couple, die beiden jetzt irgendwie sind. Ich finde die auch recht unterhaltsam. Trotzdem ist das jetzt kein Match, wo ich jetzt sagen würde, mein Gott, dafür würde ich ein Pay-Per-View kaufen. Deswegen würde ich das auch direkt mit in die Kick-Off-Show setzen, weil das einfach nur, das ist Füllmaterial. Oder
wie ja, das ist halt, weil der Titel verteidigt werden muss.
Genau das.
Aber ja, trotzdem halt immerhin ein bisschen, also trotzdem Aufbau gemacht, ne? Also trotzdem aufgebaut. Eben. Ja. Also hätten sie auch anders machen können, so nach dem Motto, ja, jetzt die gegen die, weil darum.
Ja, genau das. Aber ansonsten, hier tippe ich auch auf eine Titelverteidigung von Alexa Bliss und Nikki Cross und hoffe, dass dann vielleicht auch mal die Kabuki Warriors irgendwie mal wieder hier zu sehen sind und da auch mal eine größere Rolle spielen. Bin aber auch gespannt, wie sich Mandy Rose und Sonya Deville jetzt dann auch langsam weiterentwickeln, weil man hat ja schon gesehen, dass so langsam so die Teamchemie stimmt da ganz, ganz gut, da ist was vorhanden und ich hoffe einfach, dass die jetzt hier auch ein bisschen zeigen können, dass sie sich verbessern, auch wenn Mandy Rose sicherlich nie die geilste Wrestlerin wird, dass Sonya Deville bringt irgendwie ein bisschen mehr mit, finde ich. Schauen wir mal, wie der Kampf hier ausgeht. Wie gesagt, ich hoffe auf einen Sieg von Alexa Bliss und Nikki Cross. Und ich glaube, bei dir ist es genauso.
Ja.
So. Dann, glaubst du, wir kriegen 2 oder 3 Matches in der Kickoff-Show?
Weiß ich. 2 würde ich sagen, oder? Na, nee, 3. Wir haben immer 3. Die Frage ist, was nimmst du noch? Nimmst du wieder. Soll ich jetzt einfach mal vorgreifen, was ich vermute?
Ja, greif mal vor.
Ja. Also ich gehe stark davon aus, dass wir dann noch ein Tag-Team-Match drin haben werden und natürlich werden wir nicht Rollins und Strowman sondern da drin haben, sondern wie so häufig The New Day. Deswegen gehe ich davon aus, dass wir noch höchstwahrscheinlich New Day gegen Revival in der Kickoff-Show sehen werden. Oder Shinsuke gegen Miz.
Ja, also ich habe auch gerade gedacht.
Ja, also vielleicht auch dann, vielleicht eher sogar Shinsuke gegen Miz und dann New Day als Show-Opener. Weil das könnte eigentlich ein gutes Match werden. Ja, lass uns Shinsuke gegen Miz nehmen.
Ja, dann lass uns gleich hier mit dem Match weitermachen. Und da muss ich ja leider sagen, also The Miz ist ja für mich als Babyface-Charakter komplett vor die Wand gefahren. Ich finde den derzeit so langweilig. Ich finde, diese Fehde holt mich überhaupt nicht ab, wenn man es richtig als Fehde bezeichnen kann. Shinsuke Nakamura hat seinen Titel damals ja auch in der Kickoff-Show gewonnen. Also Ich bin ein bisschen schockiert, was man hier gerade mit, auch vor allem mit The Miz anstellt, weil der funktioniert für mich überhaupt nicht. Wie siehst du das?
Ja, also ich, so ein Miz ist mal ganz lustig als Babyface, ne? Und das ist ja so dann irgendwann diese Konsequenz aus der Shane McMahon-Fehde gewesen, dass er dann auf einmal der Gute war. Ich brauch's aber auch ehrlich gesagt nicht. Also, weil wir alle lieben doch diesen Heal The Miz mit seinem IC-Belt. Also mal gucken, wo es hingeht. Vielleicht gewinnt er das Ding auch irgendwie und turnt dann wieder hier. Ich weiß es nicht. Aber die Fehde lässt mich ehrlich gesagt kalt. Ich will auch die Paarung von Sami Zayn und Nakamura mögen. Aber es interessiert mich irgendwie nicht. Also das sind zwei Charaktere, die sind so krass. Jetzt gerade doch so du, der da auch damals dabei war, als die beiden bei TakeOver gegeneinander gekämpft haben. Das ist so unfassbar, wie kalt die jetzt einfach sind. Das ist schon schade.
Ja, das kann man gar nicht anders sagen. Hier sind wirklich 2 bis 3 Wrestler vereint, die irgendwie alle gerade komplett abgekühlt sind. The Miz als Babyface funktioniert nicht. Shinsuke Nakamura nach seinem Heel-Turn hat kurzzeitig funktioniert, ist jetzt auch abgekühlt. Wie fandest du die Geschichte mit Sami Zayn und dem Undertaker jetzt bei SmackDown?
War ganz witzig, bin ich ehrlich. Also so, weil ich finde, das ist auch immer eine Leistung, so, also ich finde Sami Zayn, der redet, der hält so locker Promos, das wirkt nicht angestrengt bei dem. Und das dann auch bei einem Undertaker zu machen, ich finde, das verdient irgendwie Respekt, weil das schon krass ist. Und ja, er war halt einfach dazu da, dann um einen Undertaker ein paar Moves, also oder einen Move zeigen zu lassen, ne?
Ja.
Von daher, also, das ist ja dieses typische Segment, ja, da ist eine Legend da und einer muss halt aufs Maul bekommen. Und ganz ehrlich, einem Sami Zayn tut es jetzt auch nicht mehr weh.
Das stimmt leider, muss ich dazu sagen. Ich fand das Segment ganz lustig aus einer anderen Perspektive. Also mir hat Sami Zayn auf der einen Seite so ein bisschen leid getan, weil natürlich gibt es da keinen anderen, kann man da nicht wieder einen Rusev irgendwo rausholen oder sonst irgendwas. Aber egal wie, was ich lustig fand an dem Segment, war die Art und Weise, wie Sami Zayn geredet hat. Sami Zayn hat geredet wie der typische Internet-Troll. Dieses typische, ja übrigens, hey, total Respekt für dich und dann aber immer die Beleidigung nachschieben, weißt du? Da musste ich sehr drüber lachen, deswegen hat es mich auch unterhalten.
Dieses gute alte Scheiße-Sandwich, so Kompliment, Beleidigung, ja. Kompliment.
Genau so. Und am Ende kriegst du dann eben ein paar auf die Schnauze, so ungefähr. Also, ja, nichtsdestotrotz, also diese Ansetzung, klar, ne, innerhalb der Mini-Storyline, die man hier gebaut hat, ist das irgendwie sinnvoll. Aber die Charaktere, die sie hier eben zusammenbauen, die zünden einfach derzeit nicht und die brauchen eine ganz klare Weiterentwicklung. Also sowohl Shinsuke Nakamura und Sami Zayn brauchen eine Weiterentwicklung und The Miz braucht dringend wieder ein anderes Ziel und eine andere Ausrichtung der Figur. Weil als Babyface, der hat noch nie funktioniert.
Das ist wahr. Also vielleicht, jetzt kommt bestimmt wieder so dieses Ja, aber damals hier vor 16,5 Monaten, da waren mal 2 Wochen Ja, ist okay. aber was ich irgendwie dann merkwürdig finde, ist, dass das so, also dieser Bass, der hat mir irgendwie gefehlt. Also ich weiß noch, als das anfing, dass dann das Sami Zayn und Nakamura gepaart wurden in diesem Mist-TV-Segment, da war ich so kurzzeitig komplett irrational gehypt. Ich war so, okay, das könnte geil werden mit Nakamura und Sami Zayn. Also weil gerade auch Sami Zayn dann irgendwie auch ein unterhaltsamer Talker ist, aber das ist dann halt so schnell wieder abgekühlt. Also ich war selber von überrascht, wie schnell ich davon gelangweilt war. Das hat nicht mal eine Woche gedauert. Also, oder war ich vielleicht wieder einfach nur wieder zu blauäugig und hab das am Anfang gut gefunden, obwohl es von Anfang an schlecht war? Oder ging es da irgendwie anders?
Vielleicht auch das. Ja, ich kann es dir nicht sagen. Also bei mir war es so, ich fand es auch am Anfang spannend und interessant. Aber man hat eben nichts draus gemacht. Also man hat aus beiden Figuren irgendwie nichts gemacht. Jetzt auch in dieser Woche ist ja da auch nichts passiert eigentlich. Entsprechend kein Wunder, dass das so schnell abkühlt.
Das kann ich vollkommen nachvollziehen. Du hast ihn auch sogar jetzt in den letzten Wochen auch einen Mist irgendwie konsequent aufgebaut. Ne? Wenn du mal siehst, der hat dann Cesaro besiegt, der hat einen Almas besiegt. Was ich irgendwie mal komisch finde, weil ich finde das, also ich mag halt einen The Miz, aber für mich ist ein The Miz schon halt auch schlechter als ein Cesaro und ein Almas irgendwo. So vom.
Gerade als Babyface Wrestling auf jeden Fall. Ja.
Und dass er die Leute da immer so clean weghaut, das ist ja eigentlich auch ein konsequenter Aufbau, aber trotzdem ist es so, ja. Ihr macht das schon. Also deswegen, es lässt mich leider kalt. Aber ich würde trotzdem gerne wieder in The Miz als IC-Champ sehen, weil das einfach so ein bisschen meine Hoffnung weckt, dass dann wieder mit dem Titel irgendwas passiert.
Ja, das wäre nicht so verkehrt. Ich glaube aber nicht, dass es hier passiert irgendwo.
Nee, ich habe da irgendwie. Also warum dann auch Sami Zayn und Nakamura paaren, wenn er jetzt verliert?
Ja, eben. Deswegen, ich glaube, der Titel bleibt noch hier und ich wünsche mir vielleicht dann eher, dass man wirklich, weil offensichtlich hat ja Sami Zayn den Schlüssel zu Shinsuke Nakamura, dass die fantastische Matches miteinander abliefern können. Ich hoffe, dass irgendwann einfach diese merkwürdige Allianz dann aufbricht und die beiden dann gegeneinander antreten und dann wirklich einen hier raushauen, wo wir sagen, Mensch, geil, IC-Title wäre auch mal wieder mach was
ich,
wert.
Mach ich einen Auscatchen.
Ja, genau. Und mal. Also auch da wieder im Ernst, es wäre ja auch super, wenn mal ein Sami Zayn auch wirklich hier mal einen Einzeltitel bekommen würde. Der hat ja auch noch nichts gewonnen.
Und auf der anderen Seite so Kevin Owens, der schon alles gefühlt einmal hatte.
Ja, so ungefähr. Gut, gerade hat er nichts mehr, ist ja gefeuert und so. Hallo? Ich habe ihn hier letztens hier an der Straße gesehen, hier, weißt du, hier am Boulevard hier, am Strand hier, weißt du, der hat Beachballs verkauft.
Würde ich jetzt noch in Toronto sein, würde einfach noch auf der Straße liegen.
Genau.
Das ist schwierig, geht ganz schnell das da, ne? Ja. Nicht zu unterschätzen.
Genau das. Haben wir jetzt schon unseren Tipp hier für das Match genannt?
Ja, der Shinsuke.
Genau, Shinsuke bei mir auch. Dann machen wir weiter. Springen wir doch gleich mal hier zu dem Match um die Damen SmackDown Women's Championship, nämlich zwischen Bayley und Charlotte Flair. Bayley mit dem Heel-Turn, Charlotte plötzlich irgendwo so ein bisschen Tweener-mäßig unterwegs, hat zuletzt mit Becky Lynch gefädet, trotz ein bisschen, soll man sagen, Spannungen zwischen den beiden. Wie gefällt dir die Damendivision aktuell? Ich meine, es sind immer dieselben Damen, die irgendwie eine Rolle spielen, aber die neuen Konstellationen sind ja da schon auffällig, oder?
Ja, also eigentlich sind jetzt die vier Horsewomen sind jetzt on top, wenn du, ja, mal, also wenn du mal so die Matches anguckst. Und ich sag mal, die Fehde mit jetzt, also mich nervt, dass eine Bailey so inkonsequent ist dann bei ihren Sachen. Und du sagst so, okay, ja, die ist halt schon Heel. Und dann sagst du, ja, aber ich mach's ja alles für den Titel. Und dann denkst du auch, ja, Mädel, jetzt entscheid dich doch. Bist du jetzt cool oder bist du jetzt wieder Bailey? Also, das ist so ein bisschen mein Problem dabei. Und es ist auch nicht so, dass wir Charlotte gegen Bailey noch nie hatten. Ja, also, ich sag's, wie es ist, das Match hier lässt mich eher kalt.
Ich glaube, es ist genau das, was du sagst. Es ist diese Wankelmütigkeit des Bailey-Charakters, der diesem Match so extrem schadet. Auch diese Sache mit so, ja, 100% loyal, immer zu meiner Freundin und solche Sachen. Irgendwie wirkt das alles nicht 100% kohärent mit dem, wie die ganze Vorgeschichte irgendwie hier ist. Ich finde das Match an sich, wenn ich das so auf dem Papier sehe, ist Bailey gegen Charlotte, das waren immer Top-Matches.
Natürlich, ja, das sage ich ja auch nicht, aber emotional bist du da nicht drin, weil du hast ja nicht mal, also für welchen Charakter soll ich denn jetzt sein? Bailey, genau, ist ja eigentlich böse, so, ne, also ist, ah ja, hier, obwohl heutzutage werden ja auch Heels natürlich bejubelt, aber, ne, also ich sag's ganz hart, eine Bailey ist langweilig und eine Charlotte habe ich schon 4 Millionen Mal gesehen und die ist mir auch egal.
Ja, so ist es dann eben leider auch. Du hast jetzt hier eben nicht diesen Underdog-Bonus, den gerade eine Bailey immer mitgebracht hat, wenn sie gegen eine überlegene Charlotte Flair gekämpft hat. Und Charlotte Flair ist eben jetzt nicht die ambitionierte Jägerin, wie es vorher gewesen ist, sondern sie ist ja eh on top und thront quasi über allem. Wie du richtig gesagt hast, genau so ist es. Und darunter leidet dieses Match. Und deswegen wirkt das andere Damen-Championship-Match, was wir hier dann eben noch auf der Karte haben, um Welten größer, weil die Charaktere viel klüger positioniert sind. Entsprechend hier erwarte ich mir ein gutes Match. Ich bin sehr neugierig darauf, wie das Publikum reagieren wird, weil ich weiß selber nicht genau, genauso wie du, wie ich darauf reagieren werde. Das Publikum kann hier auch wirklich das Zünglein an der Waage sein und quasi die Entscheidung darüber treffen, ob das Match okay wird oder ob das richtig geil wird, glaube ich.
Oder ob es kacke wird.
Oder ob es komplett kacke wird,
ja klar. Du könntest ja auch ganz, ganz böse kaputt schänden, ne?
Auf jeden Fall. Oder halt einfach komplett schweigen, weil sie sagen, ja, eigentlich sind uns ja beide egal, so wie du es sagst.
Ja, genau. Also ich bin sehr gespannt. Also auf die Crowd, auf das Match eher weniger.
Ja. Und wer wird hier gewinnen?
Boah, das ist trotzdem schwierig zu tippen, weil Charlotte ist halt immer noch so der Roman Reigns unter den Frauen. Ich sag aber ganz in der ganz, ganz klassischen Manier, Bailey wurde dieses Mal gepinnt. Deswegen verteidigt Bailey.
Ja, das ist tatsächlich auch mein Tipp hier. Ich würde auch mit Bailey gehen, einfach weil es nach dem Tag-Team-Match, was wir gesehen haben, was übrigens auch sehr, sehr gut gewesen ist, da hat sie den Pin voll gefressen. Die muss als Champion jetzt hier gestärkt werden. Entsprechend sollte ich sie hier dann auch verteidigen. Vielleicht dann auch mit einer etwas klareren Positionierung. Vielleicht da auch mit den Füßen auf dem Seil oder Griff an die Hose oder an andere Dinge. Ich weiß es nicht, bei Charlotte gibt es genug zum Anpacken.
Entschuldigung. Bist du was?
So, weiter im Text, bevor das hier komplett abdriftet. Wir haben noch den Kampf um die WWE United States Championship zwischen Champion AJ Styles und Cedric Alexander. Die beiden haben sich ja auch schon, ja, jetzt bei Raw so ein bisschen gegenübergestanden. Da hat ja auch Cedric Alexander dann hier mal einen zumindest DQ-Sieg davontragen können, hat dann auch im Tag-Team-Match später noch den Pinfall holen können. Wie siehst du die Personalie Cedric Alexander und dann im Speziellen auch den OC, der da so gegenübersteht?
Was man an diesem Event loben muss, unabhängig davon, ob man die Matches mag oder nicht, dass viele Matches, egal wie es dargestellt wurde, einen vernünftigen Aufbau haben. Und dass viele Charaktere auch aufgebaut wurden. Deswegen sage ich ja auch jetzt, egal ob man es mag oder nicht, aber die Shinsuke Missfeder hat auch einen Aufbau. Also so dieses, was wir auch gleich noch haben werden, New Day gegen Revival, hat auch seinen Aufbau. Bailey gegen Charlotte und auch hier Alexander gegen AJ Styles hat auch einen Aufbau. Und auch Cedric Alexander, auch wenn du jetzt mal guckst, so die letzten 4, 5, 6 Wochen, da wurde er halt auch immer irgendwo eingesetzt und hat auch seine Spots. Ja. Und das mag ich, weil das sind mal konsequente Sachen. Das ist nicht einfach, ja, wir brauchen noch, also es wirkt jetzt trotzdem so ein bisschen dieses, ja, wir brauchen irgendwie einen und der muss jetzt ein Match bekommen, weil AJ noch frei ist. Aber trotzdem war ein Cedric Alexander immer präsent in den Shows. Irgendwie, in irgendeiner Art und Weise. Und das finde ich eigentlich ganz cool, dass man das hier gemacht hat. Und ich freue mich sehr auf das Match. Ich finde, das ist auch eine geile Art, nochmal irgendwie einen Cedric Alexander so ein Spotlight zu geben, so ein Cedric Alexander Showcase, nenne ich es jetzt mal. Und ich, das ist, glaube ich, eine Sache, die können auch viele anders sehen. Ich mag's, wie in AJ Styles eingesetzt wird. Insofern, also klar kann man sagen, so, oh ja, OC, ich will, dass die da aber alles kaputt kloppen und die Bösen sind. Und die sind jetzt ja teilweise auch eher so ein bisschen diese, also die Prügelknaben, obwohl es die Bösen sind, die dann irgendwie immer vermopst werden von den Guten und immer dann auch von dem Braun umgerannt werden. Aber trotzdem, also für mich ist ein AJ trotzdem dann irgendwo auf einem Level mit einem Rollins und einem Strowman als US-Champion. Weil er dann auch als US-Champ dann immer auch an diesen Segmenten beteiligt ist und auch die Crowd darauf anspringt. Also auch wenn jetzt dieser Titel nicht so präsentiert wird, steht er für mich viel, viel krasser oben als der IC-Belt zum Beispiel, weil ich die United States-Titel, den sehe ich immer in den Shows.
Okay.
Und ja, das mag ich. Also ich glaube, das ist aber eine Sache, das, was ich jetzt irgendwie mag, das kann man auch natürlich komplett negativ auslegen. Das ist dann einfach auch persönliches Empfinden natürlich.
Ja, also bei mir war es jetzt zum Beispiel bei der letzten Raw-Show, war es ganz massiv so, dass ich mich gefragt habe, so, mein Gott, ey, OC, halt dich doch einfach mal da raus, du kriegst doch eh nur auf die Fresse, wenn du dich da in dieses blöde Contract-Signing damit einmischst.
Mit gut, Braun das Strowman. Braucht es jetzt halt auch, weil ein Stone Cold dabei war, ne?
Ja, natürlich, du brauchst natürlich dann irgendwelche Heels und das ist ja derzeit so, dass die quasi die einzig wirklich etablierte Heel-Gruppierung sind. Wir haben auf der einen Seite ja, wenn du es jetzt mal so siehst, SmackDown und Raw, wir haben in beiden Shows eigentlich so eine Dreier-Heel-Kombination. Auf der einen Seite Randy Orton und The Revival und hier eben den OC. Aber mich hat schon ein bisschen geärgert, dass da eigentlich der OC jetzt nur auf die Fresse bekommen hat die ganze Zeit über. Also seit der Reformierung, man hat so ein bisschen den Eindruck, als hätte man die nur deshalb wieder zusammengebracht, damit man so eine Art Gegenpol hat und ein paar Prügelknaben hat, wie du es gerade eben schon ganz richtig gesagt hast. Das ist das, wenn ich jetzt negativ auslegen würde. Andererseits, deine Betrachtungsweise hier von dem US-Title fand ich ganz interessant. Habe ich gar nicht so gesehen, aber du hast da eigentlich recht mit, dass der schon relativ präsent gewesen ist. Und ich mag auch, und da stimme ich dir auch zu, die Darstellungsweise eines Cedric Alexander, der ja auch wirklich diese Geschichte mit Drew McIntyre, die wir da gehabt haben, und auch jetzt hier, er darf ja da oben plötzlich mitspielen. Und
ja, da musst du auch mal überlegen, der hat jetzt den Final Pin im Madison Square Garden geholt, was, glaube ich, auch einfach ein sehr geiler Moment ist.
Auf jeden Fall.
Also das ist ja auch schon irgendwo dann eine Ehre, sage ich jetzt mal.
Und man hat ja offenbar mit ihm mehr vor, also ansonsten wird man ihn da jetzt nicht so positionieren. Ich glaube auch schon, ich weiß nicht, ob das jetzt schon der Moment ist, wo man ihm den Titel geben sollte, aber
nee, das ich nicht, aber
ja, aber ich könnte es mir eben vorstellen, dass er so vielleicht in 1, 2, 3 Monaten oder so, dass er dann einfach jetzt noch ein bisschen weiter jagt, weil sie jetzt hier einfach so eine geile Performance aufs Parkett legt und am Ende, dann ist es irgendwie ein Eingriff von Gallows und Anderson oder eben auch hier wieder eine hinterhältige Attacke oder sonst irgendwas. Die werden ja da irgendwie mitmischen und dann verliert er eben unglücklich und kann dann eben als Jäger wieder hinterher rennen und kann einfach gucken, dass er quasi an der Niederlage wächst. Und das wäre dann eben auch mein Wunsch, dass die beiden einfach Zeit bekommen. Auch da wieder, das ist dafür absolut notwendig. Und dann kann das eine richtig spannende Geschichte werden, weil vom Talent her sind das ja zwei Top-Leute.
Und natürlich, man muss auch sagen, es tut absolut keinem weh, gegen den AJ Styles zu verlieren.
Nö.
Also, weißt du, das ist ja auch so dieses, das war auch so eine Sache, natürlich auch so durch die Fanbrille, aber das fand ich geil, wo dann auch Rollins bei dem Contract Signing gesagt hat, so, ja, hier, ich bin ja auch der beste Wrestler der Welt, oder ich bin der beste Wrestler, die Fans dann auch ein bisschen geboot haben, ein bisschen viel, und dann CM Punk gechantet wurde, aber dann auch der nächste Name war halt AJ Styles. Und da merkst du auch, was für ein Standing AJ bei den Fans hat. So dieses, egal ob er jetzt irgendwie auch dann vermobst wird von Woche zu Woche, so wie alle, also so jeder, der da in der Arena sitzt, so wir alle wissen, wie gut ein AJ Styles ist. So, das muss uns nicht mal jede Woche gezeigt werden, sondern das ist so ungeschriebenes Gesetz. Ja, wir alle wissen, der ist fantastisch, dieser Typ. Und das ist auch gar kein Problem, den dann auch mal so ein paar Mal dumm verlieren zu lassen. Oder auch, ich sag mal auch, wie es ist, ein Stunner heutzutage ist auch einfach ein Zeichen des Respekts.
Und ich glaube auch, dass das den Wrestlern, die den Stunner kassieren, dass die da auch richtig Spaß dran haben.
Auch sehr gut gesellt für dann AJ, ne? Also der Mann kann wirklich alles. Hat ja auch, glaube ich, Props von The Rock bei Twitter bekommen. Von daher, das ist eine runde Sache. Ich freue mich darauf, das macht Spaß. Und auch hier muss man dann irgendwie den in Anführungsstrichen konsequenten Aufbau dann loben. Also ist halt die Frage, sind das so die ersten Sachen, die man von einem Paul Heyman jetzt mitbekommt?
Ich habe ja gelesen, dass er ein großer Fan von Cedric Alexander sein soll. Und wenn das jetzt quasi dann so der Aufbau ist, dass man einen Cedric Alexander jetzt wirklich auch in die hochkarätigen Matches reinsteckt. Möglich ist ja zum Beispiel hier auch, wenn ich jetzt gerade den OC angesprochen habe, wenn wir also Gallows und Anderson, die eingreifen könnten, vielleicht kommen dann auch die War Raiders noch irgendwie, die Viking Raiders, ich werde mich nicht an den Namen gewöhnen können, vielleicht kommen die auch noch dazu und scheuchen den OC dann wieder raus und dann ist es am Ende doch irgendwie die Erfahrung eines AJ Styles, die vielleicht hier den Unterschied macht. Ich glaube schon, dass das hier schon ein Zeichen ist, dass man sagt, so, wir wollen jetzt eben versuchen, zumindest peu à peu so ein paar junge Leute hier zu etablieren. Und Cedric Alexander ist auch jemand, der ganz vieles mitbringt. Klar, so ein bisschen Charisma, Mic-Work, da muss er noch dran arbeiten, aber im Ring selber ist er jemand, der absolut abliefern kann. Ja. Und wie ich gerade gesagt habe, der kann eben auch an einem Gegner wie AJ Styles wachsen. Wenn der da jetzt ein richtig großes Match raushaut, das ist wie beim Cruiserweight Classic im Endeffekt. Weißt du, dann rufen die Leute dahinter Cedric Alexander und er kriegt Standing Ovations. Und das ist dann die nächste Stufe, die er gehen kann. Habe ich gar kein Problem damit. Und deswegen, ich glaube auch, dass AJ Styles hier den Titel verteidigt, weil es für Cedric Alexander noch zu früh kommt. Bei dir genauso?
Ganz genau. Und ich habe sogar nochmal nachgeguckt, weil ich der große Fan von so Sachen bin. Alexander halt auch erst 30. Ne? Also der hat, wenn er jetzt sich nicht dumm anstellt und irgendwie jemanden einen Referee zusammenschlägt oder so, hat er noch ein paar Jahre vor sich in der WWE. Ja,
genau das. Und vor allem auch verletzungsfrei bleibt. Das ist ja bei natürlich Leuten mit seinem Stil ja auch immer so eine Geschichte. Auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall eins der Matches, auf die ich mich sehr freue, weil die von den Namen her und von den Zutaten, die hier da sind, das kann richtig knallen. Und ich hoffe, dass da auch einen AJ Styles entsprechend Gas gibt, dass das richtig gut wird. Aber da mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Lass uns dann doch mal hier zu dem ominösen Elefanten im Raum hier kommen. Dann kommen wir mal zu Roman Reigns gegen Eric Rowan. Und das ist ein No-DQ-Match. Ja, du hast gesagt, das ist eine der Storylines. Ne? Die Murder Mystery, wie ich so schön gesagt habe, ist ja da mehr oder weniger aufgelöst. Und wir haben plötzlich einen Eric Rowan, der sich gegen einen Daniel Bryan gestellt hat und einen Roman Reigns, der jetzt hier auf Revanche aus ist. Wie sehr hat dich das Programm dieser drei, sage ich jetzt einfach mal ganz bewusst, in den letzten Wochen unterhalten?
Ich will nicht wieder, also Leute, die die vorherigen Ausgaben gehört haben, ich will nicht wieder in diese Hasstirade verfallen. Aber du weißt, seit meinen Erfahrungen live in Toronto mit Raw und SmackDown und den unfassbar vielen Videopaketen hasse ich diese Fehde, weil ich wirklich dieses Video ungelogen 6, 7, 8, 9, 10 Mal gesehen habe und ich war auch so, ich hab's einfach verstanden, Leute. Der Roman wurde da auch mit dem Auto fast angefahren und da wurde auch mal ein Gerüst umgeschubbt, aber es ist mir, also mich hat einfach diese Wiederholung, mit der mir dieses Promo-Video in den Kopf geknüppelt wurde, aufgeregt. Deswegen mag ich's nicht und ich bin auch ganz ehrlich, ich finde die Fehde auch irgendwie dumm. Also, das ist so diese Geschichte, wo die nach 5 Wochen merken, ja, irgendwie wissen wir gerade auch nicht, was wir machen sollen, aber jetzt sind wir schon so weit, jetzt müssen wir die zu Ende erzählen.
Ja.
Und, also, keine Ahnung, wirst du jetzt einen Eric Rowan Roman besiegen lassen? Ich denke mal nicht. Und wenn es doch so kommt, dann finde ich es auch kacke, weil ich finde, das hätten, können, ich kann dir 20 andere Leute nennen, die es mehr, also, die ich lieber in der Position sehen würde als einen Eric Rowan. Von daher, ja, Roman soll den hier umhauen und dann ist die Fehde auch zu Ende, ganz ehrlich. Also ich bin froh jetzt auch, dass es noch ein No-DQ-Match geworden ist bei SmackDown, weil wir so vielleicht nicht 15 Minuten Ring hin und her gekloppe sehen müssen, sondern vielleicht auch mal zwischendurch ein paar Stühle oder Treppen. Aber ey, das lässt mich komplett kalt.
Was ich sagen muss, ich mochte den Brawl der beiden, die es jetzt bei SmackDown gegeben hat. Allein diese Sache mit dem Kamerakran, wo der da zum Einsatz gekommen ist, das fand ich dann irgendwie schon ganz witzig. Ich hoffe, dass man diese Spots auch hier in dem No-DQ-Match so ein bisschen einsetzen wird. Also, dass man kreativ mit der Umgebung und mit den Gerätschaften, die da zur Verfügung stehen, irgendwie umgehen wird, damit man da einfach so ein bisschen Matchfluss reinkriegt. Weil wir wissen alle, Eric Rowan ist jetzt nicht gerade, der ist weder ein Charisma-Talent, noch ist er ein großes, absolut großes Wrestling-Talent, sondern der ist, wie ich jetzt mal sagen würde, ein solider bis maximal durchschnittlicher Big Man. Der bringt irgendwie ein bisschen was mit. Also ich finde ihn jetzt nicht total katastrophal, aber es reicht nicht aus, um in so einer Kategorie wie einen Roman Reigns aktuell kämpft, da irgendwo mitzuspielen. Ne? Also
nicht ansatzweise, ne?
Ich hätte hier natürlich, irgendwo macht es ja auch Sinn, ich hätte natürlich hier lieber Roman Reigns gegen Daniel Bryan gesehen. Ganz klar, weil es das bessere Match gewesen wäre. Aber das wäre ja auch hier ziemlich untergegangen. Oder glaubst du, deswegen hat man hier vielleicht so diesen Umweg Eric Rowan noch genommen, damit man sich quasi vielleicht für das nächste Event, was ja dann Hell in a Cell wäre oder vielleicht auch noch eins danach, dass man sich das vielleicht aufhebt, also Daniel Bryan gegen Roman Reigns. Glaubst du, man hat hier so ein bisschen auf Zeit gespielt und wirft einem Reigns erstmal den Herrn Rowan vor und wenn der dann aus dem Weg ist, dann geht's dann mit Daniel Bryan weiter?
Nee, ich will einfach, dass die Fehde vorbei ist.
Die kann halt nicht einfach vorbei sein. Ja, der Daniel also Bryan muss auch noch jemand
Daniel Bryan, der da immer halb weint und sagt so, oh Mann, ich hasse Eifer Lügner, die finde ich echt Käse. Und dann sagt er so nach dem Motto, ja, it was me, Roman, it was me all along oder was. Also dann,
ja, natürlich.
Dann wäre die Story ja noch dümmer.
Ja, aber natürlich, also aber das ist doch gerade der Gag an der Sache, dass er hier alle der Heuchelei und der Lügen bezichtet, der Lügnerei. Und dass er doch eigentlich der größte Heuchler von allen ist. Das ist doch die ganze Story hier dran. Und ganz klar, so wird, darauf wird es doch hinauslaufen.
Ja, natürlich, aber ich will es nicht. Also ich weiß nicht, Mann, ich will nicht noch länger diese Videopakete sehen müssen. Irgendwann ist auch mal gut.
Dann schneide ich
aber das Band durch.
Also, ich schließe daraus, du willst hier Roman Reigns als klaren Sieger aus dieser Konstellation hervorgehen sehen.
Ja, einfach Glocke, dreimal Superman, Punch, Ua, Spear, Ende. 10-Sekunden-Match.
Das glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass die beiden hier ein bisschen mehr bekommen und dass vor allem diese No-DQ-Regel jetzt dann auch ein bisschen mehr zum Tragen kommt und dass da auch durchaus ein bisschen was zu Bruch gehen kann. Mal gucken. Also ich will jetzt da nicht komplett rumspinnen irgendwie im Fantasy-Booking, dass die beiden zusammen von der Bühne fliegen und Spear von der Treppe oder sonst irgendwas.
Rose aber ich kann mir das schon vom Titantron. Swanton Bomb runter.
Genau, Vorsicht mit den Swanton-Bombs. egal, also ich denke auch, dass hier ein Roman Reigns gewinnen wird. Ich glaube aber auch, dadurch, dass wir die No-DQ-Regel haben, dass hier ein Daniel Bryan in irgendeiner Art und Weise eingreifen wird. Wie das dann aussehen wird, da bin ich sehr neugierig drauf, sage ich einfach mal. Aber ich bin jetzt auch nicht super gehypt darauf. Aber ich gehe davon aus, dass das Match, dass diese Fehde noch ein bisschen länger weitergehen wird, einfach weil da ist ja noch kein Abschluss drin. Also selbst wenn Roman jetzt hier gewinnt, ist da kein Punkt drin, sondern da kommt noch ein Daniel Bryan hinten dran.
Der muss wenn die sich einfach durch die Arena brawlen, auf dem Parkplatz brawlen und dann Roman einfach überfahren. Einfach so von so einem Auto, Bums, Ende. Cut.
Ja. Das muss dann auch reichen. Gute Laune, Ende.
Steigt in so eine Limo, explodiert.
Genau. Und von oben drauf wirft noch ein Kran irgendein Gewicht und das explodiert gleich nochmal. Ja, warum auch nicht?
Haben wir's.
Ja. Fantasy Booking galore. So, wir haben noch zwei Tag Team Title Matches. Da fangen wir doch erstmal mit dem Match um die WWE SmackDown Tag Team Championship hier an. Da haben wir haben es gerade schon angesprochen, wir haben The New Day als Champions gegen The Revival, die sich hier mit Randy Orton zusammengetan haben. Insofern ist das ja auch eine schöne Verstrickung irgendwie der Geschichten, die man da hat. Also Randy Orton und Kofi Kingston und dann eben Revival und New Day. Das passt ja irgendwie ganz gut zusammen. Plus, also ich verspreche mir hier auch wieder da unter der Voraussetzung, dass das ausreichend Zeit bekommt. Das müsste eigentlich ein richtig geiles Match werden, oder?
Ja, also ich könnte das Gleiche sagen, wie was ich immer sage an diesen Punkten. Ich freue mich auf das Match. Das könnte richtig gut werden. Das könnte aber auch wieder langweilig werden. Ich weiß es nicht. Der Vorteil ist, du hast hier, ich habe es ja schon immer gesagt, bei Revival ist es von Vorteil, wenn du ein Tag-Team hast, in das du irgendwie emotional investiert bist. Das habe ich persönlich bei New Day, auch gerade in Xavier Woods oder sowas. Der kann ja auch schauspielerisch im Ring sehr gut sterben.
Ja.
Ich habe halt nur wieder so ein bisschen die Angst, dass das so ein Match wird, wo dann Xavier Woods 8 Minuten isoliert wird und dann kann er wieder nicht taggen und wieder nicht taggen und wieder nicht taggen. Und dann kommt irgendwann Big E rein und dann 4 Minuten, dann ist das Ding vorbei. Also, weil so hatten wir jetzt schon sehr viele Revival-Matches und ich bin ehrlich, ist ein bisschen langweilig.
Ich hoffe eben, dass das Match quasi über diese typische Konstellation, über dieses typische Setup, was du gerade angesprochen hast, dass das Match darüber hinausgeht. Weil du hast genau richtig gesagt, wir haben hier eigentlich eine perfekte Babyface-Heel-Konstellation. Wir haben mit Xavier Woods jemanden, der eigentlich dafür gemacht ist, dass man den isoliert. Und eben mit Scott Dawson und der Schweider zwei Leute, die einfach auch hervorragend darin sind, die Gegner wirklich da auseinanderzunehmen. Das wird das Match sein. Also das kann gar nicht anders. Das kann gar nicht anders sein. Und ich hoffe dann eben, dass wir mehrere Wendungen und Geschichten dann noch hier innerhalb dieses Kampfes haben, auch vielleicht mit diesen Attacken, die es im Vorfeld gegeben hat, dass man das eben dann noch irgendwie mit einbringt, dass die Revival eben hier noch ein bisschen ruchloser und gnadenloser zu Werke gehen, als das eben im Vorfeld getan haben. Und dann am Ende einfach pures Chaos. Das will ich dann hier eben auch sehen. Ich will die Tag-Team-Manöver sehen, die die beiden Teams einfach hervorragen können. Und ich will dann eben auch, dass hier, ich würde mir ehrlich gesagt einen Titelwechsel zu Revival wünschen, weil das irgendwie für mich gut in den Kram passen würde. Wie siehst du das?
Also ich finde, sie hätten es, naja, also was heißt verdient? Also ich mag halt beide Teams irgendwo. Ich mag natürlich New Day aus persönlichen Gründen mehr. Aber ich finde, jetzt ist ein passender Zeitpunkt, wo du sagst, wir könnten es wechseln lassen. Weil ein Revival zum ersten Mal irgendwie eine gewisse Gefahr darstellt im Vergleich zu sonst. Also diese Randy Orton-Paarung, die ist gut, die ist schlüssig, die macht Spaß. Also jetzt wird es ja auch irgendwie Sinn machen. Also wer weiß, vielleicht steht auf einmal nach diesem Event Legacy 2.0 mit den Titeln da.
So. Möglich. Das fände ich eben auch ziemlich cool, weil für mich, du sagst auch da wieder, du sagst es genau richtig, ich finde, dass Revival massiv davon profitiert hat, dass sie jetzt auf einmal an der Seite von Randy Orton dastehen. Also sie sind jetzt auch nicht mehr die Jungs, die sich da mit irgendwelchen Zeug eingerieben haben und dann auf der Ringmatte rumkrabbeln oder sonst irgendwas, sondern das sind jetzt die neben einem der aktuell größten Stars im Roster stehen und so ein bisschen die Drecksarbeit machen, ne? Und zugleich dann eben auch ihm quasi zuarbeiten. Also dieser.
Und das machen sie gut. Das machen sie sehr gut.
Eben, und dieser, gerade auch dieser, wie soll man es nennen, dieser Riesen-RKO, wie auch immer, ne, dieser eingeworfene
3D-RKO. Dieser Shatter Machine-RKO.
Genau, der sah ja fantastisch aus. Der
passt auch.
Ja, eben, da passt eben ganz vieles zusammen. Und deswegen ist meine Hoffnung hier da, dass man eben Revival einfach ein bisschen pusht, indem sie hier den Titel kriegen. Ich könnte mir auch einen Titelwechsel bei Randy Orton vorstellen, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Aber dass man quasi ein bisschen The New Day entzaubert, weißt du, dass man die quasi von ihrer Wolke, auf der sie jetzt seit WrestleMania irgendwie schweben, wir gewinnen alles, wir haben die Pancakes, wir haben die Einhörner und ich weiß nicht was alles. Es muss jetzt irgendwann der Absturz kommen und hier innerhalb dieser Geschichte würde es für mich Sinn machen, dass der Absturz jetzt erfolgt und deswegen tippe ich hier auf Revival. So, Punkt um.
Ja, finde ich gut. Also, ich finde es, das ist eine sehr gute Argumentation. Ich habe zwei Vermutungen. Und zwar, das ist jetzt, also das ist natürlich wieder komplett Fantasy-Booking, aber ich bin mal gespannt, was du davon hältst. Ich könnte mir vorstellen, weil wir kritisieren es sehr oft, und erstmal, das nächste Pay-Per-View ist Hell in a Cell, ist richtig, ne?
Yes.
Gut. Wie wäre es denn, wenn wir einfach sagen, beim Hell in a Cell, da kritisieren wir ja sehr oft, die machen das Matches nur, weil das Ding halt so heißt. Wie wäre es denn, wenn wir sagen, bei Hell in a Cell, New Day gegen Randy Orton und Revival um die Titel.
Um alle Titel dann?
Ja, genau, was? Um alle Titel. Das würde ich nicht kacke finden. Das würde ich irgendwie geil finden. Und ich glaube, wir sind uns auch einig, die würden das Ding abreißen und es würde Sinn machen. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass eins der Teams, ich ziehe jetzt mal Randy Orton, Revival und Kofi und natürlich New Day als ein Team, dass ein Team hier mit allen Titeln rausgeht. Ich könnte mir wirklich vorstellen, dass es Randy Orton ist. Gerade auch so mit dem Wechsel zu Fox und sowas. Und das dann auch dementsprechend, ich sag auch Revival. Ich finde das eine gute Idee. Ich finde deine Erklärung logisch und ich finde mein Booking danach gut. Also sage ich auch Revival. Du hast mich überzeugt und ich habe mich selber auch mit meiner Idee überzeugt.
Sehr gut. Auf jeden Fall sind wir uns auf jeden Fall einig, dass das hier ein schönes Tag-Team-Match werden wird, weil da die entsprechenden Teilnehmer sollten das ja auch hier hinkriegen. Dann kommen wir zum nächsten Match um Tag Team Gold, nämlich hier das Match um die Raw Tag Team Championships zwischen Seth Rollins und Braun Strowman auf der einen Seite und Dolph Ziggler und Robert Roode auf der anderen Seite. Und das ist ja irgendwie so ein bisschen, das ist ja das komplette Gegenstück zu dem, was wir hier gerade eben gehabt haben. Also diese Tag Team Champions, die, ne, so aus dem Zufall heraus geboren worden sind, sage ich das einfach mal, gegen die Number One Contender, die einfach gefühlt in diesem Turmoil-Match ja auch aus dem Zufall heraus geboren worden sind. Ich finde das ganz merkwürdig und ich kann dir nicht genau sagen, was so meine Erwartungen an dieses Match sind. Und zugleich, ich denke halt eben, eigentlich wäre es logisch, dass Braun und Seth hier den Titel verlieren müssten, aber doch nicht an Ziggler und Robert Roode, oder?
Das ist so ein bisschen, Also da hättest du auch jeden anderen nehmen können. Also ich frage mich halt wirklich, was... Also das Match, um ehrlich, das Match ist nicht dafür da, um Match zu sein. Das Match ist nur dazu da, um die Story von Rollins und Strowman weiterzuerzählen.
Genau das,
ja. Da sind wir uns einig. Und es, wenn du dann jetzt hier sagst, also das Doofe ist, häufig wird auch gesagt, ja, wir wollen irgendwie ein Tag Team etablieren, scheiß auf, wir geben einfach jetzt Root und Ziggler die Titel. Da hätte ich aber keinen Bock drauf. Ich würde es aber auch irgendwie witzig finden, wenn Rollins und Strowman verteidigen und danach halt gegeneinander kämpfen, natürlich, im Main Event gehen wir mal von aus, und dann natürlich entweder Rollins oder Strowman gewinnen und die dann aber halt weiter taggen müssen danach in den nächsten Wochen. Das würde ich auch unterhaltsam finden. Ich fand es am Anfang irgendwie doof, dass die beiden Tag-Team-Champs geworden sind. Aber wenn du es jetzt eh gemacht hast, warum nicht das, die Geschichte noch ein bisschen weiterspinnen? Also allein halt für 2 Wochen, für 3, vielleicht bis Hell in a Cell, keine Ahnung, ist ja auch egal. Das wäre doch unterhaltsam, oder? Also besser als Root und Ziggler.
Ja, das ist es halt eben. Ne? Das meine ich ja damit, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass ausgerechnet Dolph Ziggler und Robert Root das Ding hier holen. Das wäre natürlich ganz unterhaltsam, wie du schon gesagt hast, weil auf der einen Seite war es jetzt ja so, dass zwischen Strowman und Seth Rollins, da ist ja alles noch Friede, Freude, Eierkuchen. Es gab ja so ein, zwei Mal kleinere Irritationen, nenne ich es einfach mal, wo ein Braun Strowman versehentlich Seth Rollins über den Haufen mitgerannt hat und sowas. Aber ansonsten ist ja da schon der Respekt irgendwo da, so, um es mal so auszudrücken. Also bis jetzt hat das ja in diesem Tag-Team nicht gekriselt, sondern man sagt halt, gut, wir haben jetzt eben diese beiden Matches, beim einen müssen wir zusammenarbeiten, beim anderen hauen wir uns auf die Schnauze. Ne, wir sind Profis, wir machen das.
Ringkampf.
So ungefähr, genau. Team Ringkampf. Und natürlich, so wie du es jetzt erzählst, könnte man das natürlich so ein bisschen, so ein bisschen Feuer schüren zwischen den beiden, ne, dass sie eben noch ein bisschen länger verteidigen müssen und dass sie eben auch noch ein bisschen länger hier miteinander funktionieren müssen. Plus, wir haben ja eben auch noch die Personalie Bray Wyatt, The Fiend, der ja im Hintergrund bereits die Herausforderung ausgesprochen hat und auch hier an Rollins und Strowman schon ja angesprochen hat und schon gesagt hat, hier, ne, übrigens, ich bin auch noch da, ne, guck mal, wer da als nächstes auf euch wartet. Auch da, vielleicht geht den beiden dann auch der Arsch auf Grundeis und das bringt dann quasi diese Zweckgemeinschaft, die beiden hier miteinander verbindet, vielleicht bringt das die beiden irgendwie zu Fall, weißt du?
Ja, kann auch sein. Also das ist die, also Das klingt zwar ein bisschen doof, aber ich sag, wie es ist, ich freue mich da irgendwie auch drauf, zu sehen, wie das weitergeht. Also, das könnte auch wieder komplett quatschig werden, aber auch irgendwie unterhaltsam, weil ich mag das manchmal ganz gerne, wenn dann irgendwie diese Odd Couples auch einfach mal Champions sind. Und ich meine, das wird Odd Couple nicht Root und Ziggler, sondern eben Rollins und Strowman.
Wir hatten das ja, also das quasi Champion und Herausforderer, Tag-Team-Champions werden, das ist ja keine neue Idee, ne? Das hatten wir ja schon ein paar Mal.
Ja.
Also bei, ich weiß nicht, bei Cena und The Miz zum Beispiel, glaube ich, hatten wir das damals.
Also bei Stone Cold nicht auch irgendwie? Oder bei The Rock und irgendwem? Ich weiß es nicht mehr.
Irgendwie. Ich glaube, ja, und Cena und Michaels waren es auch damals zum Beispiel. Ja, genau. Also das ist nichts Neues.
MVP hier, und Matt Hardy.
Ja, da erst recht, du.
Ah, das war lustig, komm.
Ja, das war lustig. Egal wie, also ich habe da mehrere Szenarien im Kopf. Auf der einen Seite sträube ich mich irgendwie davor, dass Ziggler und Root hier irgendwie Champions werden könnten. Auf der anderen Seite denke ich mir aber auch, ja, vielleicht kann man das aber auch so hinbiegen, dass es unterhaltsam ist. Zum Beispiel auch, dass dann, weißt du, während des laufenden Matches auf einmal ein Firefly Funhouse erscheint und plötzlich dadurch quasi die Champions abgelenkt sind und Dolph Ziggler zeigt den Zigzag und Seth Rollins verliert hier eben den Titel. So, weißt du, sowas ganz Blödes. So typisch 0815, wie ich mir das jetzt spontan ausdenke.
Kann mir aber auch nicht vorstellen, dass einer von beiden gepinnt wird, wenn ich ehrlich bin.
Ja, oder wenn dann eben nur durch irgendwie Ablenkung oder Eingreifen. Ja, also aus fairen Mitteln heraus sind eigentlich Dolph Ziggler und Robert Root halt hier überhaupt nicht in derselben Liga, wie es Seth Rollins und Braun Strowman sind. Und deswegen muss es ja irgendwie, wenn sie hier überhaupt eine Chance haben sollen und das ein faires Match werden soll, dann muss es ja irgendwie quasi einen anderen Weg gehen. Mal gucken. Also Ich bin gespannt. Kannst du dir hier einen Squash vorstellen? Mal ganz blöd gefragt. Wenn wir jetzt hier schon Seth Rollins und Braun Strowman so auf dem Podest heben, glaubst du, die bügeln einfach hier ihre Herausforderer nach einer ganz kurzen Isolationsphase von mir aus an Rollins nach 6 Minuten weg?
Kann ich mir auch vorstellen, ja. Also, okay, also ist nicht unwahrscheinlich, seien wir doch ehrlich. So, dann ein Strowman kommt rein, rennt einmal beide oben und dann hier und da und dann gibt's einmal den Burn It Down, Power Slam, Curb Stomp, Ende. Ist jetzt nicht unwahrscheinlich, ne?
Ich merke schon, wir haben so viele Ideen im Kopf und haben eigentlich keine Ahnung, oder?
Ja. Ja, wir sind uns aber. Ich wollte gerade sagen, wir sind uns aber eigentlich, dass die verteidigen, aber sind wir eigentlich auch nicht. Aber doch, nee. Ich sag, die verteidigen, Bums. So, hier, da ist Tipp eingeloggt.
Ja. Verteidigen, easy. Komm, ich sag auch, die verteidigen und dann gucken wir mal. Obwohl, nee, ich sag, der Fiend zeigt sich irgendwie und dadurch verlieren sie den Titel hier. Und dadurch ist schon Sand im Getriebe für den Hauptkampf. So, deswegen Dolph Ziggler und Robert Root werden Champion durch Eingreifen von The Fiend oder vom Firefly Funhouse Bray Wyatt.
Ramblin'
so.
Rabbit.
Irgendwie so. Ne? Jo, dann haben wir das Match ja hier abgehakt und machen wir weiter mit dem nächsten Kampf. Und da würde ich mal sagen, nehmen wir doch einfach hier das verbleibende Damen-Match, nämlich den Kampf um die WWE Raw Women's Championship zwischen Becky Lynch und Sasha Banks. Ich habe auch ein paar Mal gelesen, das könnte ja eigentlich auch Main Event sein, so wie es aufgebaut ist. Wie siehst du das? Glaubst du, es gibt hier eine Chance, dass das hier Main Event ist? Oder wird es einfach Seth gegen Braun?
Main Event wird Seth gegen Braun. Dafür ist die Fehde viel zu präsent. Also die Rollins-Braun-Fehde. Und ich will das auch im Main Event sehen. Also ich brauche jetzt nicht zwingend Becky Lynch gegen Sasha Banks. Weil dafür ist es mir auch in den Weeklies immer eher so in der Mitte irgendwo behandelt worden. Das finde ich nicht passend. Aber ich freue mich trotzdem sehr auf das Match, weil entgegen zum Beispiel dem SummerSlam-Match oder sowas von Becky Lynch, ich weiß hier nicht, wer gewinnt. Also ich weiß absolut gar nicht, wer gewinnt.
Ja.
Und das ist so ein richtiges 50-50-Ding. Und das mag ich. Also weil ich frage, lässt du jetzt Becky Lynch The Man verlieren oder lässt du Sasha Banks verlieren, die irgendwie gerade so super heiß zurückgekommen ist, also so irgendwie so auf dem Peak momentan ist? Das ist ein bisschen die Frage dabei. Und das, also darauf bin ich gespannt. Und ich sag dir, wie es ist, ich weiß auch nicht, was ich will. Manchmal sagt man sehr so, ja, beide könnten gewinnen, aber ich will X oder ich will Y. Keine Ahnung. Also ich will einfach nur wissen, was passiert, wenn die Story weitergeht. Darauf bin ich wirklich gespannt, weil ich keine Ahnung habe und ich mir alles Mögliche vorstellen kann. Ich weiß aber, was ich nicht will. Ich will kein Bullshit-Ending. Das will ich nicht.
Das bestätige ich und da bin ich ganz bei dir. Ich freue mich vor allem drauf, Sasha Banks als Heel hier zu sehen. Hier haben wir im Gegensatz zum anderen Damen-Championship-Match eine ganz klare Heel- und Babyface-Konstellation. Becky Lynch, klar, The Man ist auch eine harte Sau irgendwo, aber sie ist ja dann trotzdem der absolute Publikumsliebling und Sasha Banks mit den Attacken, mit dem Comeback und mit dem ganzen Drumherum, die ist hier schon eindeutig der Bösewicht in dieser Konstellation. Und Sasha Banks, das wissen wir aus der Vergangenheit, die kann richtig fies sein und die kann richtig aggressiv und wirklich hinterlistig sein. Und das möchte ich hier sehen. Ich will sehen, wie sie eine Becky Lynch quält und wirklich malträtiert und wirklich all das rauslässt, diesen ganzen Zorn, die Frustration und all das, was sich in den letzten Wochen und Monaten in ihr aufgestaut hat, das soll sie jetzt hier eben rauslassen und eine Becky Lynch, da nehme ich auch gleich meinen Tipp vorweg, ich fände es total cool, wenn Sasha Banks hier gewinnen würde. Man könnte vielleicht sagen, so, ja, die sagt erst hier, sie kämpft nicht mehr und jetzt, weißt du, so nach dem Motto, ich habe keinen Bock mehr, dann schmolzt sie eine Zeit und jetzt kriegt sie den Titel. Ist mir egal. Ich will hier ein richtig geiles Match haben und dann kann ich total gut damit leben, dass Sasha Banks hier ihr Comeback feiert und da einfach wieder quasi auf der Siegerstraße ist und dann eben allen sagt, so hier, ich hab's doch gesagt, ich bin zu größeren bestimmt.
Und da kann doch, auch der Man wieder der Jäger sein, was auch cooler ist als der Champion, wenn ich ehrlich bin.
Ja, und Sasha Banks, wie gesagt, als Heel ist die immer stärker. Dass das hier ein gutes Match werden wird, das steht, glaube ich, außer Frage, weil das sind zwei Frauen, die bringen alles mit, was für ein richtig geiles Match da haben muss. Du hast auch diese emotionale Verbindung zu beiden. Das Publikum wird dabei sein. Deswegen, ich freue mich da sehr drauf. Und ich glaube auch nicht, dass es Main Event sein wird. Ich hoffe, dass das aber trotzdem einen Spot bekommt, dass es nicht, also das sollte nicht in der Reihenfolge irgendwo, also es sollte nicht so sein, dass wir quasi Raw Women's Championship, WWE Championship und dann Universal Championship haben. Also ich will nicht diese ganzen großen Titelmatches so auf einen Haufen haben, sondern ich hätte die gern so ein bisschen verteilt, dass man auch zwischendurch mal andere Matches hat, um so ein bisschen runterzukommen. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich finde es immer schwierig, aber es ist dann die Sache, oder geht das in der Mitte der Card irgendwo unter, wenn du es dahin packst, oder soll es doch Co-Main-Event sein? Ja, also ich hoffe, es sticht dann einfach heraus durch seine Art. So, und ja, kriegt seinen angemessenen Spot, sodass du sagst, da hat es gut hingepasst, da konnte es herausstechen, fertig. Und ich freue mich darauf. Und ich bin auch bei dir, ich würde auch ganz ehrlich gesagt gerne eine Sasha Banks als Champion sehen.
Ja. Passt ja auch irgendwie zur Geschichte, die bis jetzt hierhin erzählt worden ist. Also zum Beispiel eine Becky Lynch ist ja auch eher durch ihre Aktion, durch ihr Moveset ja auch so ein bisschen limitiert natürlich. Ne? Willst du jetzt hier schon das Armhör auspacken und das Sasha Banks abklopfen lassen?
Ja, das ja eben, ne? Also
schwierig, dann habe ich Stärke. Ja, aber dann, ja, dann hab ich lieber eine Sasha Banks, die hier vielleicht auch da wieder vielleicht ein bisschen unfair agiert oder sonst irgendwas, irgendwie so ein kontroverses Ende, aber dass die dann einfach die ja am Ende einfach lachend hier aus der Konfrontation herausgeht und sich das Gold mitnimmt.
Weil du sagen musst, machst du es dann auch im Bankstatement oder?
Mal gucken. Weiß ich nicht. Oder irgendwie ein Blub. Ach, keine Ahnung, vielleicht auch ein blöder Einroller oder sonst irgendwas, ich weiß es nicht. Also, aber ich glaube auch nicht, dass hier eine der beiden aufgeben wird.
Ich merke schon, bei Frauenmatches bist du eher so Kategorie Death by Roll-Up, ne?
Nee, ich bin momentan eher so, dass Bayley und Sasha, die betrügen einfach die ganze Zeit nur. Das ist halt gerade wieder mein Problem. Ich würde einfach beide betrügen lassen, damit die noch viel besser als Heels dastehen würden. Aber das macht natürlich innerhalb einer Show auch keinen Sinn. Aber ich würde mir trotzdem wünschen, dass hier eine Sasha Banks die Titel nach Hause bringt und dann eben auch mit Bayley zusammen hier dominiert quasi und dass die beiden nebeneinander stehen können und sagen können, ja, ne, wir haben es euch ja gleich gesagt. Ja,
du hast mich überzeugt.
Ist meine Argumentation heute so stichhaltig?
Ja, genau.
Okay.
Was ich nochmal anmerken möchte, wir hatten ja auch gesagt, oder du hattest ja gesagt, hier das einzige Non-Title-Match ist Roman Reigns gegen Eric Rowan. Was ich komplett vergessen habe, es sollte ja eigentlich noch ein anderes Match geben. Und ich habe jetzt irgendwie erst gerade realisiert, dass es das ja gar nicht gibt. Es wurde doch erst angekündigt, dass das Finale des King of the Ring bei Clash of Champions stattfindet. Aber das wird verschoben auf nächste Woche Raw.
Du hast vollkommen recht. Ja.
Da habe ich mich nämlich auch gewundert. Ich dachte so, warte mal, es sollte doch dann eigentlich noch das Finale geben, aber das ist hier nicht auf der Card. Also da weiß er auch schon, welches Standing das großartige King of the Ring wieder hat.
Ja. Was ist denn eigentlich dein Tipp dafür, wenn wir gerade schon beim Tipp sind? Was glaubst du, wer holt denn hier den King of the Ring?
Ey, sag, wie es ist, ne? Bei den beiden Finalisten ist es mir einfach scheißegal. Also, wenn ich jetzt die beiden sehe, dann weiß ich schon, es hat einfach keine Bedeutung.
Ja.
Oder also, sehe ich das irgendwie falsch? Also,
nee.
Jetzt einen Baron Corbin brauche ich auch nicht. Also, jetzt auch, als sie da jetzt bei Raw irgendwie Baron Corbin, Corbin Sachs gechannt haben, da war ich auch so, sag mal, was ist denn jetzt mit euch los? Und als dann Corbin gewonnen hat, dann war ich so, das habt ihr jetzt von eurer Chanterei. Also, und auch ein Gable, der ist natürlich auch irgendwie cool und den mag ich auch, aber jetzt auch, also, was passiert, wenn der King of the Ring wird? Ist mal ganz ehrlich.
Ich fände es allein witzig, weil King Chad so unglaublich ulkig klingt.
Ja,
King Deswegen. Gable. Nein, King Chad. Das ist viel witziger. Das klingt so wie so ein 80er-Jahre-Teenager-Horrorfilm oder irgendwie so eine Komödie, weißt du? So Ferris macht blau oder sowas. Oder hier, American Pie oder sowas. Also, hey, ich bin King Chad, ne? Willst du mal? Oder sonst irgendwas. Keine Ahnung, irgendwie so ein Blödsinn.
Stolpert immer so über seinen Umhang oder so, so richtig dumm. Oder
ja, genau.
Fällt immer seinen Penis und so einen Apfelkuchen. Ja, hey, so Chad Gable-Sachen halt. King Chad.
Wie der Terminator. Eben. Wie der Terminator. So.
Das Mann, ja.
Also, oder, aber ich find's gut.
Oder also hast du jetzt die beiden, wo du sagst, oh Mann, also die im Finale, die habe ich mir von Anfang an gewünscht.
Nee, also ich hab eh das, also ich finde das King of the Ring-Turnier irgendwie ganz gut und okay für das, was es ist. Und das ist einfach Beschäftigungstherapie für die gesamte Midcard. Und das ist nichts anderes. Deswegen hat das auch den Stellenwert, den der King of the Ring die letzten Male eigentlich immer gehabt hat. Nämlich, dass man danach irgendjemanden King nennen kann und der macht dann kleine Charakterentwicklung durch und alle anderen machen einfach so weiter, wie es vorher auch gewesen ist, weißt du?
Ja. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Baron Corbin wird.
Ja, ich bin immer noch bei King Chad. Und ich glaube übrigens, dass die WWE doch Headlock hört, weil diese ganzen kleinen Witze, die bei Chad Gable jetzt neulich gemacht werden, ich glaube, Shaggy schreibt da heimlich die Drehbücher und so.
Also er reicht immer die Skripte rüber.
Ja, genau. Genau das. Ne? Naja, machen wir weiter. Wir haben noch zwei Matches auf der Card und machen wir mit dem Kampf um die WWE Championship zwischen Champion Kofi Kingston und Randy Orton weiter. Wir haben es jetzt gesehen, erneut Reminiszenzen an frühere Zeiten. Die Fehde reicht zurück bis Ewigkeit und natürlich auch bis zum SummerSlam, logischerweise. Das war die letzte Konfrontation zwischen den beiden. Es ist eine persönliche Fehde inzwischen geworden. Jetzt bei SmackDown gab es nochmal den Boom-Drop durch den Tisch als schöner Verweis. Was sagst du dazu, dass man hier so extrem auf dieser Vergangenheit rumreitet, anstatt da irgendwie was Eigenes zu kreieren, also was Neues, Frisches zu kreieren?
Ich bin ganz ehrlich, ich mag's. Also ich finde dieses das Aufgreifen und zu sagen, ja, Randy Orton hat mich immer zurückgehalten, weil das sind ja auch Gerüchte, die dann ja auch durchs Internet gingen. Und dann sagst du, oh ja, hier, der und der, der hat ja Backstage so eine Power. Ich find's eigentlich ganz cool, das aufzugreifen. Ich finde nur eher die Art, wie es erzählt wird, ist ein bisschen ermüdend. Dieses 10 Minuten Promo, dann kommt einer raus, dann gibt's einen Brawl und einer ist standing tall. Hat sich gereimt. Ja. Aber das ist so ein bisschen mein Problem dabei. Aber ganz grundlegend auch das mit diesem Bezug, diesem Stupid, weil so kannst du irgendwie auch in diese Storyline so eine gewisse Realität reinbringen und das mag ich eigentlich.
Ja, bin ich bei dir. Ich fand auch, dass man nach dem SummerSlam ja so ein bisschen, man musste ja ein bisschen Zeit überbrücken irgendwo und so hat es eben auch angefühlt. Die Fehde war ein bisschen gestreckt, aber die Momente, die man da gesetzt hat, die waren in sich okay. Ich bin auf jeden Fall auf diesen Kampf jetzt gespannter als auf das Match beim SummerSlam.
Ja.
Weil das hat mich überhaupt nicht angemacht. Jetzt habe ich so ein bisschen das Gefühl, es geht um was und es kann vor allem auch einen Titelwechsel geben. Das hatte ich eben beim SummerSlam nicht, muss ich auch dazu sagen. Da hatte ich nicht den Eindruck, dass es passieren würde. Und ja, mal schauen, wie das Match hier ausgeht. Also wir haben es gerade eben schon angesprochen, das hat natürlich so eine Verbindung zu dem Tag-Team-Title-Match. Ich möchte hier die Entzauberung von The New Day sehen. Ich will keinen Split, das wirst du mir ja immer wieder vor, ich will keinen Split von
was
The New Day.
Was du auch immer sagst, übrigens. Also ich möchte nicht nur vor, du sagst es auch aktiv.
Momentan nicht, ich will nur die Entzauberung. Ich will, dass The New Day mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt werden und hier einen Randy Orton dann eben auch den Titel holt. Nicht, weil ich unbedingt Randy Orton als Champion sehen möchte, ganz im Gegenteil, ich bin jetzt kein riesen Fan von Randy Orton, auch wenn ich bin jetzt auch kein großer Hasser von Randy Orton, aber hier in diesem Augenblick fände ich, dass es Sinn machen würde, dass man ihm den Titel nochmal gibt. Nicht für Ewigkeiten, sondern eher für einen kurzen, knackigen Run, aber innerhalb dieser Fehde, die danach von mir auch noch ein bisschen weitergehen darf, auch mit dieser Hitzigkeit, die jetzt da ist. Wir haben einen Hell in a Cell demnächst vor der Brust. Da würde das Match dann auch gut reinpassen.
Ganz genau. So,
weil die Fehde ist da und das ist wirklich dann auch mal ein Match, wo man nicht das Gefühl hat, oh, die gehen jetzt in den Käfig, weil ne, es steht halt im Kalender. Sondern da hast du dann wirklich das Gefühl, ja, die beiden haben eine Fehde und die soll ihren Abschluss dann eben im Käfig finden. Und das fände ich reizvoll an dieser Konstellation.
Für alle Titel.
Wenn du das sagst.
Ja, das ist gut. Stell dich nicht gegen
mich. Fände ich spannend.
Du hast bis jetzt immer verloren. Die Zuhörer waren immer auf meiner Seite.
Ich fände das auch eine coole Idee. Ich bin jetzt nicht so der Mega-Freund von diesen Matches, wo dann alle Titel auf dem Spiel stehen, aber in so einem Käfig und wie gesagt, die Fäden greifen hier gut ineinander über. Es gab immer wieder die Attacken von den einen gegen die anderen und so weiter und so fort. Deswegen hätte ich nichts dagegen und ich wäre auch hier dafür, dass dann ein Randy Orton kurzzeitig auch dann auf dem Hinblick zu Fox zum Wechsel macht irgendwie alles Sinn. Und einen Kofi Kingston wieder als Jäger zu haben, fände ich jetzt auch nicht so schlecht.
Ganz genau. Bin ich bei dir. Also es bietet sich an, das hier zu machen.
Gut, um holländisch zu reden.
Olaf,
ein Match haben wir noch.
New Kids.
Genau das. Junge. So. Wir haben noch das Match um die Universal Championship zwischen Seth Rollins, dem Champion, und Braun Strowman, haben wir auch gerade eben schon angesprochen. Ich bin da sehr neutral eingestellt zu diesem Match. Ich kann mir irgendwie nicht so recht jetzt schon so ein Titelmatch vorstellen. Wir haben einen Bray Wyatt im Hintergrund, der da schon so gesagt hat, er will einen der beiden oder am liebsten beide haben. Wie siehst du hier den Kampf? Ich bin da sehr, sehr neutral.
Ich kann mir den Kampf nicht vorstellen. Also insofern, dass ich wirklich nicht weiß, wie er ablaufen soll. Wird dann Rollins komplett kaputt geprügelt, ähnlich wie von Lesnar, und zeigt dann drei Aktionen in Curbstorm und gewinnt irgendwie durch Glück? Also, weil ich kann mir hier jetzt irgendwie kein richtiges Match drunter vorstellen, wo die beiden sagen so, ja, wir catchen das jetzt mal 20 Minuten aus. Sondern, also, weißt du, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst. Und ich glaube, dass hier vielleicht auch die Position auf der Card schon einen Aufschluss über das Ende geben könnte. Weil es kann natürlich auch sein, dass wenn, ich bleib wieder an dieser Personalie Bray Wyatt hier hängen, es kann natürlich auch sein, dass wenn das Ding jetzt zum Beispiel in der Midcard kommt, dass dann irgendwann einfach das Licht ausgeht und sich ein Seth Rollins im Sister Abigail befindet, dann noch das Licht nochmal ausgeht und dann ist Braun Strowman in der Mandible Claw oder sonst irgendwas und das Ding endet hier in einem Smonch, also im Unentschieden eigentlich. Wäre das möglich?
Ja, und dann haben wir ein Triple Threat Match bei Dingens oder was? Bei Hell in a Cell?
Ja.
Ich bin halt echt kein Fan von diesen Bullshit-Finishes, nenne ich es jetzt einfach mal. Ich möchte auch mal gerne irgendwie klare Enden haben. Und du kannst nicht sagen so, ja, ein Rollins ist ja Champion, der soll nicht verlieren, aber ein Braun, der ist ja auch schon gut, der soll auch nicht verlieren. So, nee, es gibt halt nicht immer nur Gewinner. Wir sind nicht bei der Mini-Playback-Show. So, es muss auch mal Verlierer geben.
Ja, mal gucken, wer dann anschließend aus der Zauberkugel rauskommt. Ne?
Ja, hier ist Braun Strowman als Hacksaw Jim Duggan oder sowas.
Keine Ahnung. Ja, genau. Auch, vielleicht fällt er auch in den Lake of Reincarnation oder sowas.
Genau.
Man weiß es nicht. Ich glaube auch, aber ich. Nochmal eine Niederlage von Braun Strowman wäre doch jetzt auch irgendwie totaler Blödsinn. Man hat jetzt gerade wieder geschafft,
ja, das ist
wieder
halt, so ein bisschen. Das ist wieder das Auf und Ab eines Braun Strowman, aka die ja, lebende Achterbahn. Also. Das ist so ein bisschen das Problem. Also eigentlich, du willst ihn nicht verlieren sehen, aber wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, Seth Rollins gegen Bray Wyatt klingt halt eine Million mal besser als Braun Strowman gegen Bray Wyatt, oder?
Ich sehe da gar kein One-on-One, sondern ich sehe da tatsächlich ein Triple Threat. Und ich sag's auch jetzt hier schon mal, ich bin kein Freund davon, dass man Bray Wyatt schon so früh in das Titelgeschehen hier wieder reingeworfen hat. Ich finde, man hätte hier noch ein bisschen warten sollen. Aber ich sehe das tatsächlich als Seth Rollins gegen Braun Strowman gegen Bray Wyatt bei Hell in a Cell.
Das klingt ja auch eigentlich nicht kacke. Also jetzt vielleicht muss ich auch einfach mal sagen, nee, komm, so, wenn ich hier meine für all the titles haben will, dann kann auch mal der Olaf da sein, seinen Smonch-Finish haben.
Ja, genau, sei mal ein bisschen gnädig hier, ein bisschen großzügig.
Ja.
Aber trotzdem, ja, jetzt, also rechnest du mit sowas? Oder wenn das jetzt hier Mano a Mano 1-gegen-1 hier irgendwie ausgeht, da kann es ja eigentlich keinen, also jetzt Seth Rollins muss
da sollte das Ding es keinen Gewinner verteidigen. Geben, aber es muss einen Gewinner geben.
Ja, ja, aber Seth Rollins muss das Ding ja hier eigentlich verteidigen.
Ja, aber Strowman darf nicht verlieren.
Ja, deswegen.
Ja, im Endeffekt macht es Sinn, weil dann kannst du sagen, hier Bray Wyatt greift ein und dann sind beide irgendwie super sauer und dann müssen sie so typisch WWE-mäßig dann ein oder zwei Wochen später ihre Tech-Team-Titel verteidigen und dann greift ein Bray Wyatt irgendwie wieder ein und dann werden sie die Titel los. Also ja, es wird schon auf den Thriller hinauslaufen, oder?
Das ist halt eben meine Vermutung irgendwo. Und ich glaube eben, dass ein Bray Wyatt hier das große Schreckgespenst von Clash of Champions sein wird und erstmal den beiden hier als erste Instanz quasi dafür sorgt, dass die den Tag-Team-Title verlieren durch irgendwie eine Videobotschaft oder sonst irgendwas und dann wirklich dann zum Ende des Events, wenn es dann soweit kommt, da eingreift und vielleicht endet ja der Event auch einfach mit dem Gesicht von The Fiend Bray Wyatt und dann geht das Ding off air.
Ja, könnte ich mit leben. Also ich kann mir den Fiend irgendwie nicht als Universal Champion vorstellen.
Ich auch nicht, überhaupt nicht.
Aber, wenn du mal ehrlich bist, das könnte halt auch so ein Ding sein. Also, das wäre so fucking unterhaltsam. Bray Wyatt als Universal Champion. Der dann da irgendwie als Bray Wyatt rausläuft mit dem Titel, dann aber als Fiend verteidigt. Und ganz ehrlich, den kann ich mir auch vorstellen, wie der das Ding für Monate hält, ohne Probleme. Und auch Leute auseinander nimmt. Also, das wäre auch nicht schlecht, aber ist das Problem, so lässt er da wieder einen Rollins fallen, den du dann irgendwie wieder mühselig aufgebaut hast. Ich weiß, also so, es ist immer noch nicht die Mini-Playback-Show. Es können halt wirklich nicht alle Gewinner sein. Ich würde irgendwie letztendlich Bray Wyatt gerne als Sieger sehen bei Hell in a Cell. Deswegen sage ich, komm, gib dem Olaf, was er will und mach da so einen Double-DQ von mir aus. Ja. Also ich glaube, wenn du dann wirklich sagst, am Ende steht dann da der Fiend, dann ist da auch keiner böse, oder?
Ja, das glaube ich eben. Oder ne, dann sagst du zumindest, ja, okay, jetzt bin ich zumindest mal gespannt, wie das irgendwie weitergeht. Ich kann mir eben auch einen Bray Wyatt nicht als Champion vorstellen. Ich glaube auch nicht, dass der unbedingt den Titel jetzt gerade eben braucht. Aber ich glaube, WWE braucht gerade diesen Buzz, den ein Bray Wyatt schon in seinem ersten Auftreten kreiert hat. Und deswegen denke ich, dass man hier diese Karte ausspielen wird, einfach um Spannung und so einen Cliffhanger zu kreieren. Deswegen tippe ich hier auf No Contest.
Ja, komm, dann bin ich bei dir.
Okay. Na, ich bin mal gespannt. Ich soll da komplett daneben liegen und am Ende gewinnt doch einfach Seth Rollins mit dem Curbstomp. Und wir sitzen da so, ja, okay, dann halt nicht, ne?
Ja, dann blöd.
Ja, genau. Und was sind jetzt deine allgemeinen Erwartungen an den Event? Glaubst du, das wird was Gutes? Wir haben auch schon so ein paar Tweets bekommen, irgendwie, wo es hieß, ja, bin eher so mäßig motiviert und erwarte mir da überhaupt nichts von. Glaubst du, das wird was Unterhaltsames so? Weil die Matches an sich, gerade wenn wir jetzt die nochmal durchgesprochen haben, lesen sich ja vergleichsweise ordentlich.
Ich habe es wieder bei der Preview gemerkt, also so gerade mal diese 0815 Matches, da hast du gemerkt, da waren wir uns irgendwie sehr einig. Aber allein bei wie vielen Matches du dann so bei 4, 5, 6 Sachen gesagt hast, ja, das kann das sein, das kann aber auch das sein, könnte aber auch dies, könnte aber auch das passieren. Das zeigt eigentlich meiner Meinung nach, dass viel richtig gemacht wurde.
Ja,
weil,
wobei ich eben auch sage,
also insofern richtig, dass es nicht so ist, dieses, okay, ich weiß bei 90% der Matches, wer gewinnt oder was passiert.
Ja, das stimmt.
Und das mag ich eigentlich, weil dann, also so, würdest du jetzt irgendwie eine Folge von einer Serie gucken und du weißt genau, was passiert, dann wäre es jetzt ja auch nicht so spannend. Aber jetzt auch gerade nach dem drüber reden mit dir habe ich gemerkt, ich habe schon Bock darauf herauszufinden, in welche Richtung sie jetzt gehen bei den verschiedenen Sachen.
Ja, was ich sagen wollte, ich fand jetzt zum Beispiel die letzten Wochen, die wir jetzt bei Raw und SmackDown gesehen haben, ich fand das nicht alles unterhaltsam. Das war wieder ein bisschen zu zäh und zu inkonsequent und so weiter und so fort.
Du hast halt auch gemerkt, aber, dass viele Wochen waren zwischen SummerSlam und Clash of Champions.
Genau das. Und das war halt viel Zeitspiel und so, ne? Aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass jetzt hier so ein paar Geschichten dabei sind, die durchaus interessant und vor allem auch gut herausgearbeitet werden könnten, mit vor allem auch mit guten Matches. Also da sind jetzt einige Matches dabei, wo ich sage, da habe ich Bock drauf. Becky Lynch gegen Sasha Banks zum Beispiel. Ich habe auch Lust auf AJ Styles gegen Cedric Alexander und ich bin vor allem neugierig darauf, wie sie eben diese Sache mit den mit Seth Rollins und Braun Strowman und dann eben auch mit Bray Wyatt irgendwie auflösen. Ne? Also es sind einige Sachen dabei, die interessieren mich. Es ist einiges dabei, das interessiert mich nicht. Allen voran Shinsuke Nakamura gegen The Miz zum Beispiel oder auch Roman Reigns gegen Eric Rowan ist so ein Match, das brauche ich nicht unbedingt auf so einer Card, aber mein Gott, ist dann eben so. Schauen wir mal, was da bei Clash of Champions uns erwartet, nicht wahr?
Ja, ganz genau. Also ich merke, ich habe Bock auf den Fiend. Du, ich bin jetzt gehypt auf Bray Wyatt.
Ich merke das schon, ich habe hier den Hype-Train bei dir angeschubst.
Und auf mein All-Titles-Match bei Hell in a Cell.
Ja, genau das. Auch an euch da draußen natürlich, wenn ihr das jetzt hier gehört habt und auch da vielleicht ein bisschen gemerkt habt, ja, mein Gott, da habe ich ja auch ein bisschen mehr Bock plötzlich auf den Event und vielleicht wird das ja wirklich ein bisschen mehr. Schreibt uns gerne mal, wie ihr hier die letzten Matches auch so seht. Also wie seht ihr die Konfrontation von Seth Rollins und Braun Strowman und dann auch die Personalie Bray Wyatt da im Hintergrund? Was ist euer Wunschtraum? Seid ihr da auch bei uns hier, alle kommen in Käfig am Ende? Ne, wie seht ihr das? Also schreibt uns ja gerne eure Ideen. Ansonsten, wenn ihr Fragen an uns habt, die wir hier beantworten sollen, schreibt ihr uns natürlich gerne an fragen@headlock.de oder besucht uns bei Facebook, Twitter, Instagram und so weiter und so fort. Wisst ihr alles. Ansonsten, Kai, dann sind wir durch.
Sind wir durch. Haben wir's.
Genau. Haben wir's. Ich sag dann schon mal Dankeschön an euch da draußen, die ihr zugehört habt, dass ihr hoffentlich auch ein bisschen Spaß mit uns gehabt habt, weil wir haben es auf jeden Fall. Und wir sehen uns und hören uns vor allem dann auch am Sonntag natürlich. Da geht es dann weiter mit dem 20 Jahre SmackDown-Podcast. Da quatsche ich mit dem Shaggy und dem David noch ein bisschen über SmackDown-History. Und wir sprechen da ein paar Begebenheiten, ein paar Storylines, ein paar denkwürdige Momente von SmackDown durch. Ansonsten, es gibt natürlich dann am Wochenende auch das Match of the Week auf Patreon und Steady. Da sprechen Shaggy und ich über Invisible Stan gegen Invisible Man, mal was ganz anderes. Auch da hört da gerne mal rein. Und nächste Woche geht es dann auch schon weiter mit der Review zu Clash of Champions. Die werden wir auch relativ zeitnah online bringen. Freut euch da drauf. Und damit sind wir hier eigentlich durch. Esa, Dankeschön fürs Zuhören. Dankeschön, Kai. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss.
Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.